Heute geht es hier bei Motorikonen um den zweiten Teil meines Gesprächs mit Ex-BMW-Vorstandsmitglied Burkhard Göschel. Im ersten Teil haben wir ja unter anderem ausführlich über den BMW Z3 und vor allem über den M-Roadster und das M-Coupé gesprochen. Aber Professor Göschel war natürlich in seiner Karriere noch für viele andere unglaublich spannende Themen verantwortlich. Ich spreche heute mit ihm unter anderem darüber, wie der Retro-Roadster BMW Z8 überhaupt entstanden ist und wie Burkhard Göschels ganz eigene Meinung zu diesem Auto ist, über den tiefen Einschnitt des Rover-Desasters und den überfälligen Ausstieg von BMW bei der englischen Marke im Jahr 2000, über die Entstehung des BMW Mini, über die Entwicklungsarbeiten am ersten Rolls-Royce Phantom unter BMW-Leitung, über das manchmal nicht ganz so einfache Leben als BMW-Vorstandsmitglied, über die von ihm miterschaffene Rennserie der Formel E und über den Antrieb der Zukunft. Eine ganze Menge Themen sind das also heute. Super spannend und aus allererster Hand von einem Mann, der wie kaum ein zweiter die Produkte des BMW-Konzerns jahrzehntelang maßgeblich mitbestimmt und mitgeformt hat. Und damit moin moin und servus. Herzlich willkommen bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist natürlich auch dieses Mal Hans Neubert.
Hier kommt Motorikonen, die 100 besten Autos aller Zeiten. Der Podcast mit Hans Neubert und seinen Gästen.
Tja, ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und wenn ihr es noch nicht getan haben solltet, dann abonniert Motorikonen doch jetzt einfach in eurem Player, verteilt gerne auch ein paar Sterne, folgt Motorikonen auf Insta oder Facebook und vor allem erzählt allen anderen da draußen von Motorikonen. Und damit genug der Vorrede, hier geht's jetzt direkt weiter im Gespräch mit Professor Dr. Dr. Burkhard Göschel.
Sie haben auch den E52 verantwortet, landläufig als Z8 bekannt.
Ja, ich habe da eine eigene Meinung.
Ja. Und sagen Sie uns die.
Ja, das ist entstanden irgendwie auf einer Vorstandsvergleichsfahrt, haben die Herren gesagt, okay, der 507 war doch ein tolles Auto oder nicht, da müssen wir sowas wieder machen. Ja. Ich bin aber dagegen, dass man, sagen wir, der 507 ist schon eine Ikone, zumindest vom Design her, vom technischen Inhalt nicht so. Oder, ne? Aber so Autos darf man nicht kopieren.
Mhm. Ja. Und das war es natürlich so ein bisschen. Ne? Das war eigentlich so ein Retro-Design. Ne?
Ja, das ist etwas, was ich persönlich eigentlich nicht so mag. Weil ich gucke nach vorne und das andere hatte seine Zeit, war zu seiner Zeit erfolgreich, aber die Zukunft sieht anders aus. Und ja, dann habe ich das Projekt übernommen, habe aber völlig eigentlich umgemodelt alles. Neues Konzept, das Chaos Repos, also Alu Space Frame.
War das nicht ein ungeheurer Aufwand? Ein Space Frame, das war ja eine singuläre Lösung eigentlich in der BMW.
Ja, das geht eben dann nur mit Space Frame, wo ich dann eigentlich nur Aluminiumstangen habe, die ich fügen muss. Und mit angehängten Karosserieteilen.
Die wurden aufgeschraubt, ne?
Ja, wie beim Z3 übrigens auch. Ja. Und dann hatte er im ursprünglichen Konzept, die Herren sehr stolz darauf, dass sie, man muss so die A-Säule so steil machen wie beim 507. Da haben wir dann einigermaßen hingekriegt. Ja, mit dem Motor ist egal, dann nehmen wir Serienmotor für das Auto oder nicht. Und da bin ich dann ausgebrochen und habe eigentlich für mich entschieden, nehmen den M-Motor oder nicht.
Das war der Motor aus dem M5?
Aus dem M5,
Und 400 PS, glaube ich.
Und zu sagen, okay, also jetzt irgendwo hört es dann auf mit dem Fake und sagen wir, jetzt machen wir eine ordentliche Karosserie. Ich meine, der Basisentwurf kam ja vom Henrik Fisker, aber der Ian Cameron hat eigentlich das richtige Auto draus gemacht. Dann der Ian war dann später bei Rolls-Royce. Und dann ist es dann doch ein ganz ordentliches Auto draus geworden, auch vom Erscheinungsbild und sagen wir von der Technik auch. Also es passt jetzt Erscheinungsbild und Technik zusammen, was der 507 so nicht hatte. Dann ist zwar jetzt teuer, weil es so wenig gab. Dann nicht. Der Designentwurf ist schon hervorragend, 5, da mache ich nicht deuteln dran, aber der Z8, da stimmt das Äußere zum Inneren. Und
wie haben die Vorstellenden denn reagiert, als quasi ihre Idee, die da so entstanden ist, dann vor ihnen stand? Das war ja dann doch ein anderes Auto, als sie eigentlich geplant hatten, ne?
Ja, am Schluss, wenn sie gefahren sind und gemerkt haben, zufrieden, dass das ordentlich geht, waren sie dann schon zufrieden. Dann.
Ja. Aber eigentlich haben sich die Vorstände dann quasi so ein Auto für ihr persönliches Privatvergnügen bauen lassen, eigentlich, ne? Kann man schon so sagen, oder? Klingt so ein bisschen durch.
Ja, irgendwo haben sie gedacht, sie brauchen sowas, aber für die Marke hat es schon eingezahlt, das muss man dann schon auch sagen. Dann also nur zum Privatvergnügen sicher nicht, aber so eine Ikone braucht ein Unternehmen hin und wieder. Dann, ne?
Das Auto war ja ziemlich hochpreisig, ich glaube 5.700 Mal gebaut, aber eben mit einem Preis jenseits der 200.000 Mark. Hat sich das gerechnet jenseits der, wenn man es als Marketing solitär begreift, hat es sich natürlich wahrscheinlich gerechnet, hat sich es in Zahlen auch gerechnet? Oder
sagen wir, substanzieller Reichtum ist nicht eingekehrt, aber man ist ordentlich über die Runden gekommen. Tiefrot war es nicht. So ist es ganz gut gegangen. Es war auch wirklich hochwertig, qualitativ hochwertig.
Und enorm gut ausgestattet. Ne? Da war eigentlich alles drin, was man irgendwie.
Ja, da gab es fast keine Extras. Dann, ne? Das andere, was sagen wir von der Struktur des Autos, das Auto hat eine enorme Crash-Performance. Dann, also den bringen sie nicht so schnell um.
Durch die Strangpressprofile? Oder
genau. Man hat vorne doch eine ordentliche Länge für die Verformung. Also das Auto ist da schon gut. Und sonst haben wir fahrwerksseitig das Modernste wie beim 5er. Also, da kann man nicht klagen.
Das heißt, da haben Sie einfach auch sich im Konzernregal bedient?
Ja, bei der Fahrwerksseite ja und dann abgestimmt. Aber die Grundsubstanz eines 5er ist ja schon nicht schlecht. Das kann man schon sagen. Und so war das Auto schon gut.
Das ist ja auch deswegen ein faszinierendes Auto, weil es eigentlich nie einen Durchhänger hatte in der Preisentwicklung. Es ist eigentlich direkt vom Neuwagen in den Klassikerzustand übergegangen. Den gab es nie wirklich günstig. Jetzt kosten solche Autos durchweg über 200.000 Euro. Haben sie schon echt einen Klassiker geschaffen.
Das Einzige, was wirklich teuer ist an dem Auto, sind die Heckleuchten, die Blinker. Die Blinker sind Neon. Heute macht man das ja mit LED. Das gab es damals nicht, aber wir wollten ein ganz schmales Licht haben und da gab es nur die Neonröhre. Und das als Ersatzteil hat einen satten Preis.
Ja, wo liegt der ungefähr?
Ich weiß, das kostet ein paar tausend Euro, so eine Neonröhre da dafür, weil es ja eigentlich händisch hergestellt wird.
Hat doch so eine ganz eigene Färbung. Ne?
Ja. Und hat auch das Blinken so. Nicht wie bei der Glühbirne, sondern zack. Dann.
An-aus, echtes An-aus, ohne echt. Nachglühen. Ne?
Ja.
Haben Sie selber einen?
Nee, ich habe auch keinen.
Aber Sie haben ja auch ein ambivalentes Verhältnis zu dem Auto insofern.
Ja, ein bisschen ambivalent, ja. Also ich hab, das, was ich lieber mag, ist was anderes. Ne? Also ich mag lieber, sagen wir, eher die Rennmaschinen, wo alles nur perfekt funktional ist.
Es gab ja auch gar nicht mal so wenige Alpina-Versionen vom Z8. Wissen Sie, wie diese Kooperation zustande gekommen ist, dass man da so
das war die Nachfrage nach dem Automatgetriebe. Und das Automatgetriebe verträgt ja nur bestimmte Maximaldrehzahlen und der M-Motor hat es damals nicht ermöglicht. Ne? Und da war immer ein Schalter angesagt, dann mit Automatgetriebe hätte man den normalen Serienmotor vernehmen müssen, was der Alpina gemacht hat, wer den dann aufgeladen hat. So. Dann hat er diese Lücke geschlossen, dass die Automatikfreaks dann auch zu einem Auto kommen. Konnte man nicht dagegen sein, war auch in Ordnung. Ist auch gut geworden, muss man sagen.
Ja. Und hätte sich wahrscheinlich im Entwicklungsaufwand für Sie nicht nee, bezahlt gemacht.
Nee, ne? Nee. Das war der Preis für die, für den M-Motor, dann nicht der Wegfall des Automatgetriebes.
Im Nachhinein, gibt es irgendwas, was Sie an dem Auto anders gemacht hätten? So oder denken Sie so nicht, wenn Sie jetzt zurückkommen?
Nee, so wie jetzt ist es okay, auch mit dem Mittelinstrument und so weiter, ob man das so der Gag notwendig gewesen wäre. Mhm. Also ich konnte es nicht mehr ändern, ich hätte ihn wieder auf die Fahrerseite geschoben, das Ding dann. Mhm.
Und, woher kam der Gag? Wer hat sich den ausgedacht?
Das war eigentlich aus der Interviewentwicklung dann. Chris Bengel und Ninic und wie sie alle heißen. Dann. Mhm.
Ja. Auch das Lenkrad war extrem ungewöhnlich mit seinen freistehenden Speichen. Ne?
Ja, sagen wir mal, wenn, so bei so einem Auto kann man sich das leisten, dann, ja. Dass man da ein bisschen aus dem Gewohnten hinausspringt. Macht es ungewöhnlich.
Ja, aber es ist im Nachhinein natürlich schon ein echtes Statement, das Auto. Ne? Im Jahr 2000 wurde das Rover-Engagement dann beendet. War das aus Ihrer Sicht der richtige Schritt oder hätte man da einen längeren Atem gebraucht oder wie sehen Sie das aus heutiger Sicht?
Nee, also es war überfällig, weil Rover hat viel Geld gekostet und ich habe dann Schwierigkeiten gehabt beim X5, sagen wir, Investitionen frei zu machen.
Weil das Geld in England gebraucht wurde?
Weil das verbrannt wurde und eigentlich die Cash-Reserven ein bisschen drüber aussahen.
Du liebst Podcasts und möchtest deine Lieblingshost auf großer Bühne live erleben? Dann habe ich einen besonderen Veranstaltungstipp für dich, das Here and Now Podcast Festival von 7One Audio am 2. und 3. September in Köln. Mit dabei sind beliebte Podcasts wie Beste Freundinnen, Hazel und Thomas Hörerlebnis, Mord auf Ex, AWFNR, Psychologie to go, 50+2 und viele, viele mehr. Es gibt Einzeltickets, mit denen du deinen Lieblingspodcast sehen kannst und Kombi- und Festivaltickets, um dir mehrere Shows anzugucken und dir dein ganz eigenes Festivalprogramm zusammenzustellen. Denn es gibt an 2 Tagen mehr als 20 Live-Podcasts auf 4 Bühnen in der Halle Tor 2 in Köln. Und draußen davor noch eine Außenarea mit Foodtrucks, mit Getränken, mit Musik, also echtes Festival-Feeling. Alle Infos zu dem Event und auch zu den Tickets findest du auf hereandnowfestival.de.
Was war denn das Hauptproblem dann da in England? Wo wurde das denn verbrannt?
Es wurden Autos gebaut, ohne dass Kunden da waren. Ja. Wenn sie auf die Flugplätze, Zweiten Weltkrieg Flugplätze gegangen sind in dieser Gegend oder sich mal ein Heli gemietet hätten, dann hätten sie gesehen, dass da viele Flugplätze mit vielen Autos stehen. Da sind. Und also das war nicht mehr zu finanzieren. Und es war sogar so, dass man dann eigentlich Land Rover verkauft hat. Dann nicht. Also, ja. Und einfach um letzten Endes wieder Geld in die Kasse zu bringen. Mhm. Und dann hat man den Range Rover gleich mitverkauft, den ich da entwickelt habe. Dann nicht.
War die ganzen Entwicklungskosten dann auch gleich schon. Komplett konnte man abschreiben, ne?
Mhm. Und da gab es dann eine gemeinsame Fahrt mit dem Richard Perry Jones. Sind wir da so an Tegernsee rausgefahren, haben dann Mittag gegessen.
Das war der damalige
Ford-Entwicklungschef. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Richard, kriegst einen Schlüssel. Der geht nicht nur fürs Auto, sondern der geht auch für die Fabrik.
Und dann hat er sich eingesteckt.
Und der Range Rover war ja hinterher für Land Rover die Cash Cow.
Ja.
Ja. Ohne das hätte die Company nie überlebt. Mhm. Und wir haben ordentliches Geld für den Verkauf von Land Rover gekriegt. Und das, was mich dann ereilt hatte, dann hat mir das Unternehmen eigentlich den Auftrag, wir haben etwa 50% vom Portfolio verloren mit dem Verkauf von Rover Land Rover. Und dann habe ich den Auftrag gekriegt, das wieder aufzuholen. Aber ohne zusätzliches Personal, ohne zusätzliches Budget. Da sind dann so diese X3 entstanden, der 6er, der 1er, der neue 5er.
6er, also 5er Derivat.
Ja. Der 1er ganz neu. neuer Dreier. Also alles gleichzeitig.
Wahnsinn. Das war dann, waren Sie dann schon Entwicklung Gesamtfahrzeug verantwortlich. Ne?
Ja. Mhm. 2000 bin ich ja Vorstand geworden. Mhm.
Vielleicht nochmal vorher, bevor wir zu den Vorstandsjahren kommen, das Thema Mini. Mini wurde ja nicht verkauft, ist bis heute eine BMW-Marke. Sie waren auch für den Mini verantwortlich, ne?
Ja, sagen wir mal, ich habe in meiner Zeit vorher das Thema Frontantrieb, das habe ich Ihnen ja gesagt, ja, entwickelt. Genau. Dann gab es bei der Technik GmbH, die hat auch Frontantriebskonzept gemacht, dann mit dem sogenannten A-Motor und so weiter. Und mit Mittelsitz vorne, dann habe ich gesagt, also Mittelsitz vorne, das geht gar nicht, wenn man ins Parkhaus fährt, dann, wie geht es?
Ja, schwierig.
Schwierig, ja.
Fragen sich auch alle McLaren F1-Besitzer immer wieder, wie das gehen soll.
Ja. Und ja, irgendwann kam dann das Thema Mini an. Dann Und dann habe ich auch einen Konzeptwettbewerb gemacht zwischen BMW AG, zwischen der Technik GmbH und zwischen Rover und Designworks in den USA. Und ich habe aber vorgegeben, wie groß das Auto sein soll. Und das, was ich auch gemacht habe aus meinen Untersuchungen, das Fahrgefühl wie ein BMW, das kriegt man nur dann, wenn man sitzt wie in einem Dreier, nämlich sehr tief und geradeaus nach vorne. Und nicht so wie bei den normalen Fronttriebern, ein bisschen hoch und ein bisschen nach zur Seite gedreht, weil da vorne ja das Rathaus kommt. Dann. Mhm. Mhm. Und die Lenksäule auch ein bisschen schräg ankommt, weil der Motor da quer drin hängt.
Also musste die Vorderachse eigentlich ganz nach vorne, ja?
Ja, das war meine Maßgabe. Wir machen es so, der Fahrer sitzt da und er kriegt den Raum, dass er so sitzt wie in einem BMW 3er. Und so den Rest, die Technik müssen wir außenrum bauen. Mhm. Und dann, das haben wir auch so gemacht. Und so ist der erste Mini, der 56 auch entstanden. Mhm. Das Problem war nur das, dass kein BMW-Motor reinging. Und dann haben wir diesen Motor von Chrysler genommen, der ganz gut war, nichts Besonderes. Mhm. Aber beim Mini ist der Motor noch nie was Besonderes gewesen. Mhm. Nicht? Der ist nicht über, hat sich nicht wie ein BMW über den Motor definiert. Und eigentlich nach meiner Meinung ein einfacher Motor. Und für den Cooper S haben wir den dann mechanisch aufgeladen.
Der ging ganz gut.
Der ging ganz gut. Hat gejault wie ein Rallye-Auto. Mhm. Ja. Mhm. Und das war es dann da nicht. Aber es war keine leichte Entwicklungsarbeit. Weil ein Teil noch in England lief bei den Rover-Leuten. Und ein Teil der Blechteile sich dem Presswerk von Swinton anpassen musste. Deshalb gab es da so einen Haufen Trippelungen in den Blechsteigen da nicht.
Und deshalb ist das heißt, das war kein besonders modernes Werk?
Nee, deshalb war es auch nicht ganz leicht geworden. Da, ne? Mhm. Und aber die Größe hat gestimmt, nach meiner Meinung. Mhm. Also, das hat schon gepasst.
War das nicht trotzdem ein wahnsinniger Aufwand, so ein Auto zu entwickeln, wo Sie eigentlich also fast keine Gleichteile hatten mit dem, was Sie in München produziert haben?
Ja, Gleichteile Powertrain war von Chrysler.
Mhm.
Ja. Mhm. Und der Rest, Blech, war sowieso nicht ein Gleichteil, aber Achsen waren auch einigermaßen neu, die Fahrwerke aufwendig.
Mhm.
Einfach um dieses Handling-Gefühl zu erzeugen.
Ja. Ja.
Was dann aber gekommen ist.
Ja. Ja. Aber trotzdem hatten sie dann einen Rover 75 entwickelt, wo sie eigentlich den Return nicht eingefahren haben und den Range Rover entwickelt, den sie auch.
Da, wo wir den Return nicht eingefahren.
Genau.
Aber sonst war das eine Cash-Cow.
Wahnsinn, ne? Was da an Geld flöten gegangen ist. Ne? Ist
ja, man hat einen Betrag gekriegt, man hat einmal Zahlung gekriegt, dann über den Verkauf von Land Rover, das war gut. Also mal der Ertrag, Erlös war gut, kann man nicht jammern.
Mhm. Aber natürlich, wenn man heute sieht, wie lukrativ dieses Geschäft mit den Range Rovers ist und wie die diese Modellpalette ausgebaut haben, ne? Das ist schon, ja, hätte BMW wahrscheinlich auch gut getan.
Ja, sicher.
Die Kohle. Und dann gab es dann natürlich noch das Thema Rolls-Royce. Ne? Hatten Sie da auch Berührungspunkte damit? Oder war das was?
Ja, schon ziemlich. Also man für die Entwicklung war ja zuständig. Und
das war dann der erste
Phantom
aus BMW-Hand, der da kam. Ne?
Und sag mal, da war ich viel mit dem neuen Portfolio, was ich vorhin geschildert habe, da war ich eigentlich eng beieinander mit dem Karl-Heinz Kalbfell. Und wir haben uns eigentlich ziemlich eng abgestimmt. Ich habe ihm gesagt, Karl-Heinz, du sagst mal, welche Autos du brauchst, dann nicht. Ich mache die schon. Dann nicht. Und ähnlich haben wir es eigentlich gemacht bei Rolls-Royce. Der Karl-Heinz hat sich sehr intensiv auseinandergesetzt, was macht einen Rolls-Royce aus. Ja. Da musste man doch einige Bilder umdrehen. Dann nicht.
Was war das, was ein Rolls-Royce ausmacht?
Ja, Rolls-Royce hatte früher eigentlich immer eine technologische Führerschaft.
Das ist lange her, ne?
Das hat man gar nicht mehr gewusst. Ja. Oder so Fragen, wie ist die Sitzposition in einem Auto und was sind so die emotionalen Aspekte, die man berücksichtigen muss und was da den Schutz über die C-Säule, dass die C-Säule den Kopf abdeckt.
Also dass man wirklich da quasi so ganz eingebettet sitzt. Ne?
Wir hatten unheimlich viele Diskussionen mit dem Rolls-Royce Owners Club und mit den Rolls-Royce-Händlern und zu sagen, was macht ein Phantom aus, dann was macht ein Rolls-Royce aus. Ja.
Auch diese absolute Stille im Innenraum.
Ja, ja. Und sagen wir, das große Lenkrad, das dünne. Und eine ganze Reihe von solchen Themen, die haben wir dann alle umgesetzt. Nicht? Und der hatte dann auch dieses Alu-Spaceframe-Konzept. Das wir eigentlich beim Z8 angewandt haben zum ersten Mal. Und das ist daraus entstanden. Ne?
Da waren Sie dann froh, dass es den Zwölfzylinder gab?
Ja, das hat ja gepasst.
Naja, aber da hat sich das ja wirklich bezahlt gemacht, ne? Dass man den quasi im Regal stehen hatte. Das hat
ja eigentlich gut gepasst. Ja, dann gab es dann schon ein bisschen eine Exklusivvariante, dieses Zwölfzylinder, speziell für Rolls-Royce. Den man sonst nicht gekriegt hat, aber ist alles okay da nicht. Man hat das Auto eigentlich so unterschätzt. Ich bin nicht allzu viel gefahren damit, aber so bei Erprobungen, er ging auch ordentlich gut, da nicht, der Phantom.
Was kann man damit so machen, was man nicht machen sollte mit dem Rolls-Royce?
Also ich bin mal in die San Bernardino Mountains dann hochgefahren von Los Angeles. Da nicht. Und da war vor mir eine Ducati. Die ist mich aber nicht losgeworden dann. Das kann man auch mit dem Rolls-Royce.
Waren Sie allein im Auto? Oder? Ja. Der denkt wahrscheinlich heute dann noch dran.
Der hat mich dann irgendwann, sagen wir, auf dreiviertelster Höhe so dann nach rechts und hat
Sie vorbeigewunken.
Genau.
Ja, nicht schlecht. Das war noch ein Vorserienauto oder war das schon der fertige?
War ziemlich fertig, ja.
Ja, das war natürlich wahrscheinlich einer der besten Rolls-Royce, die es da seit langer Zeit dann gegeben hatte. Ja, wenn man mal die Modelle davor sieht, wie schwer sich die getan haben und wie altbacken eigentlich die Technologie war, die da drin war.
Ja, die Technologie hat auch nicht gestimmt dann, und die Qualität auch nicht.
Ja, es war mehr Mythos als Substanz.
Als Substanz.
Wie ging es dann für Sie persönlich weiter? Sie wurden ab 2000 dann Vorstandsmitglied für Entwicklung und Einkauf.
Mächtiges Ressort.
Mächtiges Ressort. Und ganz schöner Spagat, ne? Oder?
Ja, schon. Also sagen wir, von der Spannbreite gigantisch dann nicht. Aber im Zusammenhang schon interessant. Weil wenn ich Entwicklung und Einkauf in der frühen Phase der Projekte zusammenbringe, da werden die Kosten definiert. Und da wird auch definiert, wie viel Inhouse ist und wie viel nicht Inhouse ist. Also die Bezugsart wird definiert. Und da vorne legt man eigentlich die Kostenbasis. Deshalb hat es gepasst.
Hat aber natürlich auch einen limitierenden Faktor, ne, wenn man das gleich so früh festlegt. Ne, dann ist man natürlich gar nicht mehr flexibel danach.
Ne? Ja, aber sagen wir mal, man hat das Grundgerüst gebaut. Ja. Das Einzige, was sagen wir so unangenehm ist für den einen oder anderen, ist halt die Machtposition, die man hat.
Dann. Wie äußert sich das dann, dass das unangenehm ist für andere?
Die Menschen sind halt, wie sie sind.
Ja, erzählen Sie mal. Das ist bestimmt nicht. Wie ändert sich das Leben, wenn man plötzlich Vorstand ist in so einem Unternehmen wie BMW?
Ja, kann ich das beschreiben? Ich weiß es nicht mehr. Dann nicht. Und man muss aufpassen, dass man auf dem Boden bleibt. was mir allerdings nicht schwerfällt. Und
gerade als Einkaufsvorstand kriegt man wahrscheinlich jeden Tag Champagner vor Haus geliefert, ja, oder? Nix. Oder ist es nicht so?
Das ist nicht so. Das ist ein Gerücht.
Ja? Schade.
Und das, was man, sagen wir mal, sich bewahren muss, wirklich die Bodenhaftung zu behalten. Dann eigentlich zu verstehen, das, was wir machen, sind Autos. Nicht? Und die Kunden sehen von uns fast nichts anderes als das Auto, das sie gekauft haben und womit sie umgehen nicht? Und dem Service. Also muss man sich mit dem Produkt beschäftigen, das habe ich immer gemacht. Ich bin früh um 7 in die Werkstätten gegangen. Dann habe ich erfahren, wo die Dinge wirklich stehen, weil die Meister haben mir das schon gesagt.
Also richtig in BMW-Werkstätten?
Ja.
Haben Sie sich vorher angemeldet oder sind Sie einfach aufgetaucht?
Ich bin aufgetaucht, die haben schon gewusst, dass ich komme. Und genauso bei den ganzen Versuchsfahrten. Erstens macht mir Autofahren Spaß und ich glaube, ich bin nicht besonders langsam. Und mit den Versuchsfahren kann ich locker mithalten, dann nicht eher drüber. Und da konnte man mir auch kein X für ein U vormachen, haben sie alle gleich gemerkt. Und Erfahrung mit Auto, Umgang mit dem Auto hatte ich genügend. So dass ich wusste, also man muss das Produkt immer wirklich im Griff halten und immer genau am Boden bleiben, weil der Kunde erfährt nichts anderes, als was er da kriegt. Und es muss sich anfühlen wie das, was er eigentlich erwartet hat.
Ist das nicht trotzdem wahnsinnig schwierig, dann immer noch so nah an der Entwicklung zu sein und an diesem Produkt zu sein, wenn man so eine weit umspannende Aufgabe hat wie für Entwicklung und Einkauf? Da sind Sie ja für alle Fahrzeuge verantwortlich und für alles, was eingekauft werden muss. Das ist
eine Frage der geistigen Kapazität.
Ja, ja.
Es geht.
Und wie viel Schlaf man braucht.
Ja, das geht. Also man muss sich halt das aufteilen können und sagen wir, differenzieren können, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig, was ist mir jetzt wichtig und was muss ich jetzt schnell machen, was kann ich sagen, okay, gut, das kann ich noch eine Weile im Spagat laufen lassen, Spannung noch halten, dass ich es richtig klärt. Also das muss man für sich selber managen. Aber es ist eine spannende Aufgabe. Aber es geht, dann kann ich nur sagen, es ist möglich. Also bin ja da so quasi nach dem Rover-Thema bin ich ja Vorstand geworden. Dann musste quasi wieder alles aufholen, im ganzen Produktportfolio und allem. Und dann kam noch Efficient Dynamics dazwischen, also die ersten Anfänge der Effizienzsteigerung. Und in dem ganzen Schwung nach Rover haben wir so Gas gegeben, dass wir den Daimler überholt haben.
Auch stückzahlmäßig, glaube ich, ja, sogar in der Zeit. Ne?
Wir sind an dem vorbeigeflogen. Ja. So schlecht war es nicht.
Ja. Sagen Sie jetzt so locker, aber das war natürlich schon dann echt...
Formel 1 war dann auch noch an mir gegangen. Mhm. Dann war ich Sprecher der Hersteller in der Formel 1.
Wie haben Sie die Zeit so erlebt in der Formel 1?
Das war eine spannende, ja. Ja, weil eigentlich die Hersteller auf dem Weg waren, sagen wir, die Formel 1 zu erwerben. Hätte gehen können, dann leider gab es dann einem, sagen wir so, Bestechungsfall, weil der Hauptaktionär war die Bayerische Landesbank. Die Geschichte kennen Sie ja. Das war der Grund, weswegen es nicht ging. Es ist, wie es ist.
Ja.
Die Formel 1 ist nicht das Wichtigste.
Schauen Sie denn so Formel 1? Ist das was Sie so verfolgen jetzt heutzutage noch? Oder
ja, mich interessiert schon noch, weil ich habe dann in der Folge das Konzept für den jetzigen Powertrain, also mit MGUH und MGUK und dem 1,6 Liter. Das stammt von mir, die Konzeptionierung zusammen mit Ricardo. Und so habe ich dann mit dem Max Mosley habe ich das beschlossen, dann nicht als Meinung, auch der Hersteller. Und die jetzigen Ideen, die kommen da mit E-Fuel und Elektrifizierung, das stammt auch noch von mir. Dann nicht.
Also die Vereinfachung sozusagen.
Ja, und der Umstieg auf E-Fuel, was innerhalb der FIA kein leichter Prozess war. Das muss ich ehrlich sagen, das war nicht einfach.
Und es wird die MGUH ja auch nicht mehr geben, es wird
MGUK
geben, ne? Ja. Also dann 50-50 sozusagen Verteilung.
Bloß hätte ich eigentlich das für richtig gehalten, wenn man über die Vorderachse rekuperiert, wie man die 500 PS elektrisch herbringen will, nur über die Hinterachse. Es könnte eng werden.
Mhm. Wir werden es ja sehen, wie es
ist. Ja, nee, das ist die Alternative, dass man mit dem Motor die Batterie lädt. Mhm. Das ist aber nicht so prickelnd.
Mhm. Jetzt haben wir einen schönen Ausflug gemacht zur Formel 1. Kommen wir nochmal zurück zum Thema Leben als Vorstand. Nehmen Sie uns mal gedanklich mit in so eine Vorstandssitzung bei BMW. Ist das, ich meine, das ist ja quasi ein geschlossener Zirkel, da kommt man ja so nicht rein. Das ist immer das Glück, dass hier ein ehemaliger Vorstand sitzt. Wie ist das denn da drin? Ist das ein sachlich konstruktives Miteinander oder ist das eher eine bisschen testosterongeschwängerte Atmosphäre, wo es auch mal laut wird? Wie muss man sich so eine Vorstandssitzung vorstellen?
Nicht, das ist alles nicht so dramatisch.
Okay.
Sag mal, das, was immer in der Luft hängt, dann nicht als Vorstand, sag mal, das wird immer als Team dargestellt. Mhm. Wird da sorgfältig beschrieben, dann im Prinzip ist man kein Team. Dann
schon Einzelplayer?
Man ist schon Einzelplayer, weil man praktisch ein richtig dickes Interessenportfolio vertreten muss. Mhm. Also das kann nicht mit Teamgeschwurbel irgendwo, das passt es nicht zusammen. Aber man muss schon seine Interessen vertreten.
Das heißt, da sind eine Handvoll Männer, die eigentlich jeder versuchen, ihr Thema durchzuboxen.
Sagen wir so, anzubringen und auch letzten Endes da erfolgreich zu sein, weil da steht, hinter jedem steht da eine dicke Mannschaft. Da, nicht? Mhm. Ja. Und ein paar tausend Leute, die alle sagen, Junge, jetzt mach mal, damit das durchgeht. Mhm. Mhm. Und das steht bei jedem dahinter. Mhm. Und deshalb ist das, sagen wir, nicht Freude, Friede, Freude, Eierkuchen immer da nicht. Mhm. Das schon, aber am Ende ist letzten Endes eine sachliche Entscheidung. Aber das ist schon nicht immer simpel.
Sie haben so Persönlichkeiten miterlebt wie Vorstandschef Pischitzrieder, Milberg, Reithofer haben Sie auch gerade genannt, aber auch Wolfgang Reitzle. Wo lagen da aus Ihrer Sicht die größten Unterschiede in den Persönlichkeiten, auch in den Schwerpunkten, die gesetzt haben?
Das ist eine schwierige Frage.
Die leichten Fragen hatten wir jetzt alle schon.
Also sagen wir, ich konnte mit Milberg ganz gut arbeiten. Mhm. Der sehr an den Sachen rational beteiligt war und das auch, sagen wir mal, mit viel Überlegung, mit viel Hintergrundwissen und so weiter, konnte man da Entscheidungen treffen. Ja, das war ganz gut. Mhm. Und den anderen, den ich auch geschätzt habe immer, das war der Norbert Reithofer, uns hat er viel verbunden damit. Und wir sind, sagen wir, ziemlich gegensätzlich in der Persönlichkeit.
Inwiefern?
Er kommt von der Werkseite, von der Produktionsseite und BMW ist ja unheimlich stark produktionsgetrieben. Mhm. Ne? Und dort wird immer geradeaus entschieden. Und vom Entwickler, sagen wir, der sieht eher, sagen wir, die anderen Randeffekte genau auch noch. Ne? Und sich da abzugleichen, das ging mit Reithofer dann doch immer sehr gut. Ne? Mhm. Weil wir uns gegenseitig geglaubt haben. Wir haben gewusst, wir legen uns nicht aufs Kreuz. Mhm. Wir betrügen uns nicht, sondern wenn der eine das sagt, dann stimmt es. Mhm. Ja. Mhm. Also das war ein hervorragendes Verhältnis von der Seite. Mhm. Mit den anderen, die lassen wir mal in Ruhe.
Alles klar. Schon verstanden.
Unterwegs auf dem Stairway to Heaven auf Hawaii, auf der Yacht von Ex-Diktator Saddam Hussein oder zum Abendessen mit der mächtigsten Glaubensgemeinschaft der USA. Reporter erzählen persönlich und hautnah ihre Abenteuer aus aller Welt. Mission Wissen weltweit, überall, wo es Podcasts gibt.
Wie ging es für Sie nach BMW weiter?
Nach BMW bin ich ja zum Magna.
Ja, ja.
Es hat nicht überall Freude ausgelöst, dann nicht. Eigentlich hatte ich was anderes vor. Ich habe den Vorstand gefragt, ich war in der Formel 1 drin. Wir hatten sauber gekauft.
Es gibt ja viele Bilder von Ihnen an der Rennstrecke. Ja. Wenn man aus der Zeit so guckt, waren Sie waren oft bei den Rennen dabei.
Nein, ich war oft dabei, allein über die Funktion, die Herstellerfunktion. Dann. Ja. Ich musste ja das Concord Agreement verhandeln mit dem Bernie Ecclestone und so weiter. Mhm. Ein Jahr gedacht, das mit Sauber, das wird kein Selbstläufer. Das habe ich schon gespürt und dann gesagt, okay, wenn er mich jetzt hier in Ruhestand schickt, gibt es mir einen Auftrag, ich gehe nach in Wiel und übernehme das Thema dort. Ja, weil ich schon, weil ich gewusst habe, das zwickt. Ja. Da konnten sie sich dann doch nicht durchringen. Dann habe ich gesagt, okay, aufhören tue ich nicht. Aufs Sofa setze ich mich auch nicht. Ich habe ein Angebot von Magna, wäre ich CDO bei Magna. Mhm. Und hat nicht allen gefallen, da nicht, dass so ein BMW-Vorstand auch weiterhin Geld verdient. Da
nicht gefallen bei Magna oder nicht gefallen bei...
Es hat bei BMW nicht überall gefallen ausgelöst.
Ja. Nicht. Ja. Naja, und Magna war ja auch ein Zulieferer von BMW, oder?
Ich meine, ja, das war schon Zulieferer von BMW. Oder?
Ja. Aber Sie haben natürlich wahnsinnig viel Wissen auch mitgenommen. Ne?
Ja, aber dass man da Wissen zu anderen Herstellern geht, das ist nicht der Fall. Mhm. Weil, sagen wir, die kommen von einer ganz anderen Basis an. Mhm. Ja. Mhm. Also da müssen sie schon getrennt denken. War für mich hochspannend, weil die interne Firmenkultur eine völlig andere war, völlig anders. Und amerikanisches Unternehmen mit österreichischem Touch.
Beschreiben Sie es mal, wie anders ist das?
Ja, sagen wir, allein von der Steuerung, da mit den Quarterly Meetings, also Vierteljahresmeetings, kurzfristige Steuerung, stark dezentralisiert, Business Units, die ergebnisverantwortlich sind. Und als Business Unit Leiter hängt ihr jährliches Gehalt vom Ergebnis ab.
Mhm. Ja. Mhm. Klingt unbequem.
Das klingt ziemlich unbequem. Und es ist ganz anders. Also, da entsteht auch eine Kultur, die ganz anders ist. Mhm. Ich war CDO, er musste meine Ideen in diese Business Units bringen, die allerdings extrem ergebnisorientiert waren. Da nicht. Und da kam als erstes immer die Frage, what's the value add? Und sagen wir, Entwicklung kannst du nicht im Jahreszyklus betreiben, dann nicht.
Ja, ja.
Also das war schon spannend, auch die Auseinandersetzung oder die Gespräche mit den anderen Herstellern, um einfach die Kulturen zu sehen, wie es woanders zugeht, dann nicht. Das habe ich eigentlich dann schon interessant gefunden. Mhm. Aber eine gute Company, nach wie vor ein hervorragendes Verhältnis zu den ganzen, dann nicht. Das war spannend.
Hatten Sie dann trotzdem noch Kontakt in die Formel 1 rein? Haben Sie ja beschrieben.
Ja, das schon noch. Ich war dann auch bei der FIA, weil der Jean Todt mich da aufgepickt hat. Der wollte mich ja zum Technical Director machen. Da hat er gesagt, das kann ich jetzt nicht machen, wenn bei Magna, bei Vorstandsvorstand. Dann hat er gesagt, dann machst du aber, sagen wir mal, irgendwie Kommissionspräsident. Aber dir muss was ganz Neues einfallen. Ich brauche irgendwas ganz Neues. Und das war dann die Formel 1.
Die kann man auch noch durch Sie damit ins Spiel?
Ich habe die überhaupt eingeführt. Die Idee gab es noch gar nicht.
Auch eine spannende Entwicklung. Wie sehen Sie das in Zukunft? Wird das weiter parallel gehen, Formel 1 und Formel E? Wie sehen Sie das?
Ja, das sagen wir mal, das wird noch weiter parallel gehen, weil sagen wir, ich kann heute beim batterieelektrischen Auto, kriege ich keine 1300 PS in 750 Kilo, geht nicht. Deshalb sagen wir, wenn ich diese Leistungsanforderungen will, brauche ich einen Verbrennungsmotor dazwischen dann nicht. Und deshalb war meine Lösungsansatz auch, sagen wir, das mit den E-Fuels. Und jetzt die Gen 3 bei der Formel E, das war die letzte, die ich da aufs Gleis gehievt habe, bevor ich raus bin, die jetzt für die nächste Saison damit 350 kW und mit Laden und mit Vorderachsregenerierung und so weiter. Das ist, glaube ich, nochmal ganz gut. Da gibt es nochmal einen ordentlichen Push. Mhm. Oder Schnellladen mit mit 650 kW von der Säule. Fließen dann 1000 Ampere.
Wahnsinn. Sollte man nicht den Finger dazwischen kriegen.
Ja, aber das ist ganz gut. Ja.
Sie haben Bernie Ecclestone miterlebt, ist jetzt draußen. Wie haben Sie das so erlebt, diese Transition? Sie haben ja selber noch Sie haben vorhin gesagt, mit Bernie das Concord Agreement ausgehandelt. Was ist er so für ein Typ?
Der Bernie?
Ja.
Ja, eigentlich ein ganz guter Typ. Damit. Geldgeschäfte sind schwierig, weil da muss man auch mal gucken, ob alle Hosentaschen zu sind. Er ist unheimlich trickreich. Also in Geldgeschäften muss man, Da ist es sicher nicht einfach mit ihm, da nicht. Aber er hat immerhin die Formel 1 zu dem gemacht, was er ist. Und das darf man überhaupt nicht vergessen. Und sag mal, sein kongenialer Partner war immer der Max Mosleder. Ne? Die beiden, die sind immer nach außen aufgetreten, als würden sie sich nicht vertragen, was ja überhaupt nicht der Fall war. Dann die haben bei sich schon abgestimmt.
Alles Show.
Ja. Und oh mein, der Bernie hat da den einen oder anderen Scherz mitgemacht. Nicht?
Zum Beispiel?
Ja, haben wir eben einmal in Monte Carlo oder nicht. Da kam er an, dann habe ich ihm gesagt, du Bernie, da muss man deinen komischen Maybach da wegstellen. Den haben wir dann auch weggefahren, Phantom vor sein Mobile Home gestellt und dann haben wir gesagt, du Bernie, morgen deine traditionelle Runde am Sonntagmorgen zur Rennstrecke, da fährt er immer eine Runde auf der Rennstrecke und dann zu den Boxen. Die fährst dann auch mit dem Phantom, hat alles gemacht dann jetzt. Und den Phantom, den Maybach haben wir versteckt, dass die Mercedes-Leute ihn nicht finden konnten. Die war nicht so amused. Dann.
So, dann musste er den Rolls-Royce nehmen.
Hat er gerne gemacht.
Mhm. Man, jetzt haben wir viel gesprochen über die Zukunft des Motorsports. Wenn man so auch an die Straße denkt, was sind aus Ihrer Sicht die großen Themen und Herausforderungen im Automobilbereich in den nächsten Jahren? Wo sehen Sie das meiste Potenzial?
Nette Frage. Und man alles redet von Elektrifizierung. Die Elektrifizierung, in welcher Form auch immer, die ist immer ist unaufhaltsam. Ja? Weil sie eine Möglichkeit darstellt, sagen wir, CO2 zu reduzieren. Das ist ja anscheinend angeblich vielleicht auch doch zuständig ist für das Global Warming. Ja. Aber ich bin auch dafür, sagen wir, den Verbrauch an fossiler Energie dramatisch zu reduzieren. Da muss man irgendwann mal aufhören. Ne. Wie das geht, weiß nicht, ob es so schnell gehen muss, wie sich mancher vorstellt, kann ich mir nicht vorstellen. Ne. Und so, jetzt machen wir batteriebetriebene Elektroautos. Dann, das ist für mich die Frage nicht richtig völlig beantwortet, weil wir eigentlich immer nur die nachhaltige Energie benutzen dürfen, wenn wir so einen Schritt machen. Das ist jetzt momentan nicht der Fall. Da, nicht? Und dann kann ich mich fragen, okay, ist das jetzt richtig oder müssen wir, und das wäre eigentlich der richtige Weg, wir müssten in den Situationen, bei der Komplexität, kann ich nicht einkanalig fahren. Sondern ich muss technologisch offen bleiben, um letztens sagen, ich weiß nicht alles. Mhm. Ja. Aber wenn ich jetzt mich beschränke auf eine einzige Lösung und versuche, da durchzufahren, dann werde ich scheitern, ja, weil ich die Komplexität nicht abbilden kann. Das ist ein Fehler, den wir machen. Da nicht. Ich bin nicht gegen das Elektro oder ganz und gar nicht. Da nicht. Ja, und Formula E ist ja so ein Signal. Aber die Fragen, wie man die Rohstoffe herbringt, wo wir die Energie herbringen, dann nicht dafür, die ist ungeklärt. Genauso, man, ich habe viel Erfahrung mit Wasserstoff, dann habe ich Wasserstoff 7-mal in meinem Leben aufs Gleis gebracht. Und Wasserstoff lässt sich nur ganz schwer speichern. Wasserstoff lässt sich nur ganz schwer transportieren, dann nicht. Und das Einzige, wie man ihn über größere Entfernungen bringt, ist, indem man ihn mit Stickstoff oder CO2 verbindet. Dann habe ich einmal Ammoniak und zum anderen Methanol. Oder nicht? Und dann bin ich auch schon bei den E-Fuels gelandet. Mhm. Ja, allerdings sind wir dann wieder gegen E-Fuels, weil manche Menschen behaupten, das sei jetzt energetisch zu aufwendig. Ja, wenn ich das jetzt da mache, irgendwo in Saudi-Arabien oder in Katar oder wie diese netten Länder alle heißen, oder nicht? Dann habe ich Sonne, die kann ich auch einfach vergehen lassen, wieder untergehen lassen. Dann ist die Energie auch weg. Aber ich kann ja auch was daraus machen, zum Beispiel, auch wenn der Wirkungsgrad schlecht ist. Also die Diskussionen sind kaum noch nachvollziehbar. Mhm. Ja. Aber ich kann den Strom, ich kann den Wasserstoff schlecht transportieren. Und ich kann ihn auch als Strom nicht transportieren über die Strecke.
Alles nicht so einfach.
Nein, deshalb muss man offen bleiben. Ja. Ja. Ich sage, ich muss mir Lösungswege suchen, aber ich weiß noch nicht alle Randbedingungen. Und solange ich das nicht alles weiß, muss ich technologisch offen bleiben, sonst entstehen Fehler. Und ich bin gezwungen, eigentlich den ganzen Lifecycle zu betrachten. Wenn ich CO2 betrachte, CO2 ist ein globales Thema. Und da muss ich die ganzen Entstehungsprozesse und Abbauprozesse alle mitnehmen in der Bewertung, sonst mache ich einen Riesenfehler. Das machen wir auch nie. Wir messen CO2 beim Auto am Auspuff. Ja, nett. Die Aussage ist nichts wert. Ja? Ist nichts wert. Das sehen wir ja, jetzt kriegen wir den Strom dann in Zukunft noch mit noch mehr Kohle geliefert. Oder nicht? Aber am Auspuff kommt nichts. Ist ja uns ja egal, oder?
Also wäre Ihr Credo offen bleiben, nicht auf eine einzelne Technologie setzen.
Ich kann die Komplexität nicht mit singulären Lösungen behandeln. Grundprinzip, das geht nicht. Ich stoße irgendwo an und jetzt stößt man schon an da nicht. Aber wenn man das Ganze dann noch mit politischen Hintergedanken verbrämt, dann wird es ganz wild.
Was wäre denn Ihr ideales Antriebsszenario? Gibt es sowas, wo Sie sagen?
Ich würde es offen halten. Jetzt sagen wir die Hybride. Da kann man vielleicht der Automobilindustrie vorwerfen, dass sie eigentlich den Plug-in-Hybrid da versemmelt hat. Ja, weil es kein schlechtes Konzept ist. In welcher Ausprägung auch immer, Hybrid oder sei dahingestellt. Aber sagen wir, das Elektroauto wird es auch geben, soweit es Sinn macht. Und das treiben lassen da nicht. So also sagen wir, okay, jetzt entwickelt sich ein Szenario, wo man sagt, okay, wir kommen jetzt irgendwo in ein Zielfeld hinein, wo man sagt, okay, der Schwerpunkt geht jetzt dahin, aber da sind wir noch gar nicht. Sie sehen ja die Rohstoffpreise, wie die nach oben abziehen, da nicht, wo wir wieder in eine politische Abhängigkeit geraten, was wir gerade nicht wollten. Also die Batterietechnologie ist nicht reif.
Sehen Sie da noch viel Entwicklungspotenzial?
Da ist sicher noch Potenzial drin. Da, ne? Ob Solid State, ob das kommt, sagen viele, das kommt, aber gibt es noch ziemlich viele Probleme. Wenn, dann kommt es relativ spät. Ich selber bin am anderen Thema dran, mit Lithium-Schwefel-Batterien, um sagen wir mal, diese großen Verbrauch an Rohstoffen zu vermeiden und die Energiedichte zu erhöhen. Hat man bisher nicht gekonnt, jetzt glauben wir, dass wir es können. Aber das sind alles Themen, die sich entwickeln und ich kann nicht von vornherein alles festschrauben wollen, was jetzt gerade so läuft, entwickelt und es entsteht da was. Ich kann E-Fuels erzeugen, da nicht ein Plug-in-Hybrid oder wie auch immer. Man muss offen bleiben in den Themen. Die Zeit ist noch nicht reif, festzuzurren.
Dann würde ich an dieser Stelle einfach mal sagen, herzlichen Dank, Professor Dr. Burkhard Göschel. Danke Ihnen für die Zeit und für das wirklich sehr spannende Gespräch. Vielen, vielen Dank.
Ihnen auch vielen Dank.
Dankeschön.
Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten.
Naja, ich glaube, ich habe da echt nicht zu viel versprochen. Wirklich unglaublich, was Burkhard Göschel in seinem Leben alles entwickelt, bewegt und verantwortet hat. Und natürlich geht deshalb auch mein ganz herzlicher Dank an Herrn Professor Göschel für seine Zeit, für das faszinierende Gespräch und die tiefen Einblicke in sein Lebenswerk. Bedanken muss ich mich außerdem beim großartigen Raimund Kupferschmidt, der dafür gesorgt hat, dass dieses Gespräch überhaupt zustande gekommen ist. Bei Miguel Messner, der Professor Göschel und mir ganz unkompliziert und kurzfristig einen Meetingraum in seinem Equality House in Tutzing zur Verfügung gestellt hat. Und natürlich an euch alle da draußen fürs Zuhören, Kommentare und Anregungen schicken und fürs Dranbleiben, Folge für Folge. Apropos Folge, die nächste Folge von Motorikonen, die wird auch wieder etwas ganz Besonderes. Die solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn wir uns dann wiederhören. Bis dahin, alles Gute, fahrt nicht zu schnell, euer Hans Neubert.